Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und ich bin die Gastgeberin. Ich möchte mich auf diesem Weg bei dir bedanken, dass du diesen Podcast hörst. Ich möchte, dass die Geschichten meiner Gäste noch viele andere Menschen erreicht. Und du kannst mich dabei unterstützen, indem du den Podcast abonnierst, eine Bewertung über beispielsweise Spotify oder Apple iTunes abgibst und anderen Menschen von diesem Podcast erzählst. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir nun viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute als meinen Gast die Heinemann begrüßen und ich bin dir erstmal sehr dankbar, dass ich bei dir zu Hause sein darf. Vielen lieben Dank. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und die kleine Reise, die wir jetzt gemeinsam unternehmen werden.
Danke, ich freue mich auch.
Und dann starten wir ja mit der altbewährten, altbekannten Frage: Wer bist du?
Irgendwie wusste ich ja schon, dass genau diese Frage der Opener wird. Komisch. Tatsächlich bin ich, ist das eine Frage, auf die ich immer nur dann eine Antwort habe, wenn die mir jemand stellt. Und den Rest der Zeit bin ich das alles gar nicht. Eigentlich. Ich finde das immer schwer. Wenn du mir jetzt vorgeben würdest, wer bist du dann, wer bist du da, wie bist du dort, könnte ich dir das viel deutlicher sagen als so im Großen und Ganzen. Aber ich glaube, wenn man mir zuhört oder mich kennenlernt, dann kriegt man eine Idee davon. Vielleicht sogar mehr als ich, da bin ich mir mal nicht sicher.
Du hast gerade gesagt, den Rest der Zeit bin ich das gar nicht. Woran liegt das, dass du sozusagen nur eine Antwort darauf hast, wenn du gefragt wirst?
Ich glaube, das liegt oft einfach an der Konfrontation mit dem Gegenüber. Wenn man mit sich selbst ist, dann ist man ja mit sich selbst und das Gegenüber ist dann man selbst und das kennt man in der Regel im besten Fall schon. Und da muss man vielleicht nicht immer unbedingt nochmal alles so hinterfragen oder festmachen für den Moment. Ja? Also wenn ich jetzt hier gerade in diesem Moment alleine sitzen würde, könnte es sein, dass ich das Gespräch genauso führe mit mir in Gedanken, weil es mich irgendwie anregt, darüber nachzudenken. Also über die Frage, ne? Wer bist du? Aber dann würde ich halt einfach sagen, ja, ich bin Nadine. Und dann wüsste ich ja schon alles über mich. Das wäre ja dann klar. Das wäre ja eher so dann, okay, willst du dir das nochmal alles erzählen, wer du bist? Und wenn mich aber jemand fragt, dann ist es natürlich immer so in Abhängigkeit davon, in welchem Rahmen passiert das. Wer ist das? Wie und wann werde ich das gefragt? Und so weiter.
Wie würde der Titel zu deiner Biografie lauten?
Wow, das tolle Fragen, Sarah. Schön. Habe ich keinen. Schon oft drüber nachgedacht, aber das geht so in die gleiche Richtung. Ja? Also so das Wiederkauen von bestimmten Themen für andere. Da habe ich keinen Gefallen dran. So ein Entschluss. Irgendwann habe ich gemerkt, es macht einfach keinen Spaß. Es macht auch wirklich keinen Sinn. Es versteht sowieso am Ende eh keiner, weil er ja nicht individuell betroffen ist von der Situation. Und brauche ich diesen Abgleich, dieses Verständnis von außen? Und da ich es nicht brauche, weil ich mich selber verstehe und okay bin damit, wie es ist, oder wie ich das annehme, was passiert ist in meinem Leben, ist das nicht so relevant. Es gab aber mal ein lustiges Gespräch, ich habe ja mehrere Geschwister, wo wir darüber nachgedacht haben, wie so eine Biografie aussehen würde als Familienporträt, wenn jedes Kind seine Perspektive des Erlebens innerhalb der Familie beschreiben würde. Und da gab es schöne Bilder, wie das, wo wir anfangen würden zu erzählen. Ja? Also in welchem Alter würde das bei jedem von uns starten oder welcher Ausgangspunkt wäre jetzt der entscheidende, da reinzugehen für die eigene Geschichte? Und da habe ich schon gemerkt, dass ich da ganz konträr bin eigentlich auch zu meinen Geschwistern oder ja, dass jeder so einen individuellen Aspekt halt einfach mit reinbringt und dass ich gar nicht wüsste, wohin das führt am Ende.
Wenn jetzt diese Situation, dieses Gespräch heute ein Kapitel in deinem Buch wäre, und so wie du jetzt hier bist, die Person, die du jetzt in diesem Moment bist, wie würde dann vielleicht der Titel lauten, jetzt in diesem Moment?
I miss the 80s. Das wär's.
Warum?
Ich bin ein Kind der 80er Jahre. Ich bin in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Und meine Eltern waren Yuppies. Das heißt, die haben gut Geld gemacht in den 80ern. Und wie viele Menschen, die plötzlich viel Geld machen in ihrem Leben, haben auch die geglaubt, das hört nicht auf. Es war eine wilde Zeit und wir waren alle noch jung. Und wir haben einfach so viel erlebt, was wir als normal empfunden haben. Und dazu war ja die Gesellschaft auch so gepolt von Science-Fiction und coolen Trends und so. Und vieles davon kriegt jetzt nochmal so eine Retrospektive oder wird aufgefrischt oder es wird nochmal neu entdeckt. Das macht mir sehr viel Freude. Und ich wünschte mir manchmal mehr, dass die Welt heute so wäre, wie sie es uns in den 80ern versprochen haben, 2023. Also wir bräuchten eigentlich jetzt die Hoverboards. Da wäre ich dafür. Ja, mir macht es einfach Spaß, diese Zeit.
Du hast gerade gesagt, ihr habt viel erlebt und das war aber völlig normal für euch. Was habt ihr erlebt und warum war das normal?
Naja, weil das Environment, also das Umfeld war halt genauso strukturiert, dass die Eltern Geld hatten und es normal war, dass wir in Urlaub geflogen sind und damals halt all-inclusive in den 80ern in irgendwelchen Ressort-Hotels waren, so. Vom Lifestyle her alles so angeordnet, ne? Wer bist du? Immer top gestylte Eltern, immer. Mein Vater hat Golf gespielt, das macht er heute noch. Im Golfclub sein. Unser Familien-Samstagsausflug war, in irgendeine Einkaufsstraße zu fahren, die auf und ab zu laufen und bei McDonald's Chicken Nuggets zu essen und so und uns zu klöppen, weil es einfach anstrengend war, da so sich zu verhalten. Und es war halt alles so upper class. Der Kontrast dazu halt dann einfach wirklich später erwachsen zu werden und die Realität zu sehen und zu erkennen, wie das sich auch alles wieder zerrinnt. Und die 90er zu erleben oder die 2000er, die waren dann auch nochmal ganz anders. Das war schon irgendwie doch alles sehr anders. So vielleicht.
Was für eine Art Realität hat dich dann persönlich in Anführungszeichen eingeholt?
Also es war für mich schon immer sehr anstrengend, diese ganze Zeit so zu leben. Also mir hat das eigentlich als Kind auch nicht gefallen, weil ich war ja so das Kind, das auf Bäume klettert und raus wollte, sobald es durfte und lieber mit Tieren geredet habe und so. Und für mich war das immer so voll anstrengend, halt so zurechtgemacht irgendwo zu sein. Und ich war auch das einzige Mädchen und das Mädchen zu sein. Und diese ganzen Rollenidentifikationen, die so ein Bild mit sich bringt, halt durchzuleben. So einschneidende oder wirklich für mich heute noch prägende Momente, wo ich auch den Kopf schütteln und sagen muss, so ja, ist ja auch klar, sind dann halt eben, ich habe eben diese Urlaube erwähnt, deswegen, weil da so eine Situation dran gekoppelt sind. Ich erinnere mich, das Frühste, da war ich glaube ich 4,5, wo ich abends aufgestanden bin, weil ich merkte, dass draußen noch Licht brannte im Flur und so. Und meine Mutter packte Koffer. Und ich war halt so verwirrt darüber, was machst du, wieso packst du Koffer? Und war eher so in so einem Verlassensmodus, also machst du dich jetzt davon, während ich schlafe. Also sind so diese kindlichen Ängste auch angerührt worden. Und die so, nee, wir fahren morgen früh in Urlaub. Ich so, okay, ich wusste nicht genau, was das ist. Ich konnte das nicht so richtig greifen, auch wenn ich schon im Urlaub war. Aber irgendwie noch okay, jetzt weg von zu Hause. War es immer sehr unvorbereitet. Und am nächsten Morgen um 10 war ich in Marokko und alles war völlig anders, weil in den 80ern war das auch noch nicht touristenfreundlich, sondern bis zur Hotelanlage eine völlig andere Welt. Und solche Kulturschocks, so einem Kind so unvermittelt zu verpassen. Ich meine, vielleicht ist das Jammern auf hohem Niveau, aber das war mir immer alles viel zu doll und hat mich sehr abgeschreckt von dieser Welt. Und bis heute würde ich noch jedes Jet-Set-Leben ablehnen, was nicht Monate, Jahre lang vorbereitet ist.
Was genau schreckt dich daran ab?
Nicht mit einbezogen zu sein in so eine gravierende Veränderung für meinen Selbst. Ne? Also das hat mich schon als Kind erschreckt. Ja. Ja? Und das hätte ich auch genauso verständlich kommuniziert in dem Alter schon, dass das zu viel ist.
Also hat das was, oder es klingt für mich so, du kannst ja mal gucken, ob das für dich passt, so nicht fremdbestimmt sein zu wollen, sondern ich möchte selbstbestimmt sein. Ich möchte vielleicht sogar gefragt werden, ob ich mitkommen möchte und nicht irgendwie ins Auto, ins Flugzeug gezerrt zu werden und dann irgendwo wieder ausgesetzt zu werden.
Na, die Illusion von Freiheit gab es schon. Also ich konnte dann in dem Moment sagen, ich fahre nicht mit und ein bisschen Terz machen. Aber natürlich saß ich im Auto, 3 Stunden später. Ne? Ja, Selbstbestimmtheit ist schon ein großes Thema. Das hat sich daraus entwickelt. Also so wirklich auch eine harte Sucht danach, würde ich fast sagen, in die Autonomie zu gehen. Und ich habe ja mein Elternhaus mit 16 verlassen. Nicht den Kontakt abgebrochen und auch nicht irgendwie jetzt hier harten Cut gemacht. Aber ich bin dann einfach ausgezogen, habe mein eigenes Geld verdient und habe ab da selbstständig gehandelt. Und habe dann eben diesen Kontrast erlebt, was ist denn überhaupt die Welt? Ja, und habe dann lustige Anekdoten auch zu diesen ganzen Erfahrungen, was diese Welt für mich war, weil das war wirklich so anders. Ja, es war auch da wieder ein Kulturschock eigentlich, was die Realität ist.
Du hast gerade von der Sucht nach Autonomie gesprochen. Was glaubst du, wo hat die ihren Ursprung gehabt?
In diesem Verhalten müssen als Kind. Ja. Und eigentlich in so einer, wir sind sehr freigelassen worden, also wir sind auf dem Land groß geworden auch, rundherum war immer viel Platz, keine Nachbarn, viel Raum. Also ich hatte mit Anbeginn, dass ich laufen konnte, einen Hund an meiner Seite, der mich bewacht hat. Und ab da war ich dann draußen, wenn ich wollte, wenn ich nicht in irgendeine Veranstaltung oder Präsentation, so nenne ich es heute manchmal, gehen musste in diesem Familienkontext. War ich halt einfach immer draußen auf diesem Grundstück und das kannst du sagen, das sind so 2x2 Kilometer, die mir zur Verfügung standen. Das heißt, ich war als Kind immer in dieser illusorischen, naturnahen Blase in diesem Ort und war auch gut versorgt. Es waren immer Ansprechpartner, immer Erwachsene, immer Bezugspersonen da und dieser Hund halt immer. Und dann mussten wir aber dann immer plötzlich da raus, dann hieß es, ja, da kommen 150 Leute und du musst dann aber fertig sein und um 10 Uhr fängt das an und so. Und dann ist in dem Moment egal gewesen, in welchem Prozess du mit dir selber warst. Also es spielte dann gar keine Rolle, weil einfach das ganze System sich jetzt danach richtete. Und war auch ein matriarchalisches System, das heißt viele Frauen, die da einfach mit viel Druck und Vorbildfunktion agiert haben und das einfach auch so mit unterstützt haben, dass das alles on point sein muss. Und diese 150 Leute sind enge Verwandtschaft tatsächlich. Also das ist dann nicht so Fremde, sondern die wollen dann auch alle wissen, wie es in der Schule ist, wie es geht, wie es sein Leben, also so einen Abgleich machen. Und ja, nachdem ich dann in die Schule gegangen bin und also dann weiter für eine Schule gekommen bin und mir dann da Mitschüler gesagt haben, du kannst doch jetzt schon arbeiten gehen und eine Ausbildung machen. Ich so, naja, muss ich nicht noch ein Jahr hier sitzen? Nee, kannst du. Dann bin ich am selben Tag noch los und habe mich beworben und habe 2 Tage später mit meiner ersten Ausbildung angefangen, damit ich einfach gesellschaftlich ankomme und da rauskomme, weil mir immer klar war, das ist nicht normal. Ne? So, also im Verhältnis zu anderen, wie die aufwachsen. Ich war ja auch bei anderen Kindern und so.
Das klingt ein bisschen nach goldenem Käfig.
Absolut. War's das? Und den habe ich noch mehrmals getroffen in meinem Leben, diesen goldenen Käfig. Und auch schon bewusst entschieden, in dem Sitzen zu bleiben noch eine Weile, bis ich bereit bin, den nächsten Step zu machen. Okay. Also es ist ein klares Bild, mit dem ich auch arbeite.
Okay. Wann ist dir dieser goldene Käfig wieder begegnet? Und wie war das für dich, damit wieder konfrontiert zu sein, obwohl du ja dieses Streben oder auch diese Sucht nach Autonomie hattest?
Das war zu einem Zeitpunkt, da war ich etwas älter, Mitte 30. Und ich hatte da eigentlich den Peak meiner Autonomie erreicht. Also ich war da so unabhängig und selbstbestimmt und frei und hatte es eigentlich auch für mich in dem Moment weit gebracht, mich so einzurichten im Leben, wie ich es brauche. Ja? Und trotzdem wusste ich, dass ich das nicht für immer so halten kann, diesen Moment. Okay. Ja? Also es ist wie so, endlich erreichst du deinen Safe Space, deinen heiligen Platz, an dem du wieder in die Heilung gehen kannst. Ja. Den habe ich gefunden und war dann da auch 5-6 Jahre. Aber dir war halt klar, dass es nichts von Bestand, das wirst du wieder aufgeben müssen. Diese Wehmut begleitete mich, während ich da gelebt habe. Und irgendwann, ich weiß nicht, an irgendeinem Abend ganz beiläufig, kam dieses Bild in mir auf. indem ich begriffen habe, dass das hier gerade mein goldener Käfig ist, den ich selbst gewählt habe, also in den ich mich selber hineingesetzt habe, den ich selber gebaut habe, den ich ausgestattet habe und der genau so, wie er ist, da ist. Und es ist so eine Eigenschaft von mir, zu der Frage, wer wir sind, ja, also es ist eine klare Eigenschaft von mir, dass wenn ich etwas erkenne, was keinen Sinn macht, dann will ich das ändern. Dann ist es für mich so, aber nicht, dass ich dann irgendwie einen Antreiber habe oder irgendwie denke, da, das muss ich jetzt korrigieren, sondern ich denke mir einfach nur so, nee, das ist ja jetzt dumm, das kannst du nicht weitermachen, das kann ich dann nicht von mir vertreten. Und so war das in dem Moment auch, aber ich merkte dann irgendwie, nein, ich brauche das als Safe Space gerade. Ich brauche bestimmte Bedingungen dieser Begrenzungen hier, damit ich noch begrenzt bleibe, weil ich mir unsicher war, ob die Kraft, die losgehen würde, wenn ich jetzt völlig wieder ganz autark, autonom, frei von irgendwelchen Grenzen agieren würde, ob ich dann sicher bin. Ja, oder ob ich mir vielleicht dadurch selber schade. Und da war ich mir einfach unsicher und habe das dann in dem Moment so angenommen, wusste aber, das ist noch begrenzter als die Zeit, die ich da verbringe.
Woher kam das Wissen darum, dass du das nicht wirst halten können?
Auf der einen Seite waren das logische Faktoren, wie einfach, dass ich da, wo ich gelebt habe, dass es immer im Thema war, dass das Objekt verkauft wird, dass es einen neuen Eigentümer geben wird. Und aber auch einfach die Grundkonstitution von dem Gebäude. Das war halt ein altes Haus, was mal früher ein Stall war. Und wir hatten Feuerheizung und Nachtspeicheröfen und so weiter. Und das hat einfach viel Arbeit erfordert. Und viele Jahre war ich bereit dazu, das zu machen. Und dann wurde das aber irgendwie schwieriger, mit dem neuen System mehr in berufliche Entwicklung zu gehen. Gleichzeitig so ein Grundstück zu verwalten und Feuerholz noch neben der Arbeit und so. Da bin ich einfach auch bequem geworden. Und so kam das alles miteinander auch in diesen... Der Prozess fühlte sich einfach auch so an, sagen wir es mal so.
Das ist irgendwie ganz schön, wie du das beschrieben hast. So habe ich es verstanden. So einerseits dieser goldene Käfig, der aber gleichzeitig auch ein Safe Space sein kann. Und das vielleicht ist manchmal... Oder es klang eher danach, als hättest du dieses Begrenztsein annehmen können, weil es irgendwie Sicherheit gegeben hat.
Genau. Genau so kann man das sagen. Und letztendlich, und das war mir auch dort bewusst, man ist sich vielleicht nicht immer bewusst, wo man gerade ist. Ja? Aber worüber man sich bewusst werden kann und wo ich sage, ich bin für mich darüber bewusst, ist, dass man immer Gründe hat, warum man gerade da ist, wo man ist. Und es geht, glaube ich, darum, wenn man dann schon erkennt, wo man gerade ist oder wo man sich befindet, in welchen Lebenssituationen oder Räumen, Zeiträumen des Seins, dass man dann dabei auch versteht, dass das immer auch Antworten gibt. Und dann geht es einfach darum, Fragen zu stellen. Ja. Das mache ich sehr gerne ja, und kam dann einfach auf diese Antworten. Also das war jetzt kein nichts Konstruiertes, sondern das kam durch diesen inneren Dialog. Nach wie vor kann man dann, wenn man das einmal erkannt hat, natürlich rückwirkend immer mal prüfen, bin ich wieder in einem goldenen Käfig oder ist das wieder so? Ja, und manchmal sieht man vielleicht noch Parallelen oder merkt, okay, da verlasse ich meine Komfortzone nicht. Aber wenn man das bewusst macht und sich auch mal fragt, warum tue ich das nicht oder tut mir das vielleicht auch gut, das einfach nicht zu tun, es ist okay, einfach jetzt gerade resignativ in der Ecke zu sitzen, dann darf das ja sein. Ja. Ja, das sind so Entwicklungsprozesse, die darüber stattgefunden haben.
Was ist so eine Frage, die sich wie ein roter Faden durch dein Leben zieht und wo sich vielleicht die Antworten auch im Laufe deines Lebens verändert haben?
Mir fällt keine ein. Also so eine grundlegende Frage. Ich habe tatsächlich viele Antworten gefunden in meinem Leben. Also das mit Fragen losgehen, da bin ich ein großer Freund von. Und ich war als junger Mensch, ich bin ja noch die Vor-Internet-Generation, beziehungsweise die, wir hatten noch keinen Zugang außer einen Computer für alle irgendwo. Und ich bin echt ein Nerd gewesen früher. Also heute mache ich es mir viel einfacher und konsumiere Informationen schneller und aufbereiteter und gezielter. Aber ich habe 2 Jahre eigentlich nur in der Bibliothek rumgehangen und Bücher gelesen als junger Mensch, um Antworten zu bekommen oder um zu verstehen, letztendlich, dass es nie eine Antwort gibt. Es gibt nur neue Fragen, also whatever. Und da gehe ich weiter und Ja, es ist dann eher so die Frage, so was fragst du dich im Moment oder was ist gerade deine spannende Frage? Mhm. Und das sind dann auch wieder unterschiedliche Kategorien, womit man sich beschäftigt.
Was ist gerade eine spannende Frage, mit der du dich jetzt im Moment beschäftigst?
Ganz spannend finde ich gerade die Frage, ob diese ganze Entwicklung von Chatbots über Artificial Intelligence dazu führen, dass unsere Gesellschaft weniger konfliktfähig wird, weil das eine Frage ist, aufgeworfen wurde in einem YouTube-Video, was ich neulich sah. Fand ich ganz spannend. Ja, also wenn der Chatbot dich immer positiv annimmt und das deine einzige soziale Quelle ist, kannst du dann überhaupt noch konfrontativ oder konfliktorientiert in eine Lösung gehen mit jemandem, der vielleicht nicht deiner Meinung ist oder dich nicht positiv bewertet. Das fand ich sehr spannend. Das ist eine Frage, die noch offen steht, irgendwie, wo ich auch weiß, da will ich mich noch mal mit beschäftigen. Und in die gleiche Richtung geht es für mich auch weiter in dem Bereich, die auch ganz spannend ist, wenn jetzt jeder einfach in eine Maschine eingibt, ich möchte gerne ein Bild da und davon oder das Video da und davon, dann ist es eine coole Sache. Die Frage ist nur, wenn wir irgendwann nur noch solche Informationen bekommen, die vielleicht einfach nur inszeniert sind und wir das nicht mehr abmessen können, was passiert dann eigentlich mit den echten Fakten? Ja, also wird sich das dann irgendwann zerlaufen? Wird die Menschheit dann irgendwann sagen, ja, früher gab es auch mal Geschichtsbücher vor ein paar hundert Jahren, aber wir wissen auch nicht mehr, ob das noch stimmt, weil wir haben da auch tausend andere Quellen gesehen und wie kann man das noch differenzieren? Wer kümmert sich?
Das ist ganz spannend, dass du das ansprichst. Ich lese gerade das Buch Eine kleine Geschichte der Menschheit. Und da geht es eben um die, super schön zusammengefasst, um die Entwicklung der Menschheit. Und da geht es eben auch darum, wie konnten wir Homo sapiens und uns weiterentwickeln. Und da ging es eben darum, dass wir die Sprache haben und dass wir nicht nur kommunizieren können und dass wir sozusagen uns kommunikativ weiterentwickelt haben, sondern dass wir gemeinschaftlich an etwas glauben. Und dass wir deshalb eigentlich eine fiktive Sprache haben. Das heißt, alles ist eine erfundene Wirklichkeit. Unternehmertum, Gesetze, das ganze juristische System, Geld. Und dann habe ich gerade so gedacht, okay, stellt sich dann jetzt noch die Frage, na, jetzt mit der künstlichen Intelligenz stellen wir uns die Frage nach, was ist denn dann mit Fakten? Und bei mir kam so, okay, was sind denn Fakten?
Ja, na klar, das ist die Frage, die man wirklich direkt danach stellen muss, wenn jemand sowas sagt, wie ich jetzt gerade. Da hast du absolut recht. Und ja, das stimmt schon. Aber es gibt trotzdem Kategorien, ne, in denen man Fakten definiert, was Fakten sind in unserer Welt aktuell. Und das ist nun mal auch Menschheit, dass wir einen bestimmten Bereich haben, in dem wir Dinge kategorisieren und als etwas Wissenschaftliches, Anerkanntes in einen Standpunkt heben für den jetzigen Zeitpunkt. Das darf ja jeder jederzeit widerlegen, wenn er da Lust zu hat. Aber das ist so ein Standing, das steht da jetzt. Ja? Und darauf haben wir uns auch geeinigt. Das ist auch etwas, woran wir schon als Menschheit sehr lange glauben. Ja? Ja. Und was auch schon so immer Bestand hat. Und das ist im Moment das Gegengewicht. Und wie sich das denn zusammensetzt, also wer jetzt sagt, das ist der beste Künstler seit 100 Jahren oder der hat die Epoche begründet oder der hat durch das Schreiben folgende literarischen Entwicklungen herbeigebracht und warum wir markieren, dass das die wichtigen Dinge sind für unsere Entwicklung, das darf dann gerne die nächste, übernächste und überübernächste Generation hinterfragen. Habe ich jetzt nicht mehr so Lust zu, aber finde ich total spannend. Ja, also ich würde mich freuen, wenn sie es machen, sagen wir mal so.
Woran glauben wir Menschen, was du aber manchmal einfach in Frage stellst, ob das gut ist, daran, dass wir daran glauben?
An das synthetische Außen.
Kannst du das mir ein bisschen genauer beschreiben, was du damit meinst?
Ja. Ich weiß gar nicht, ob es den Begriff so gibt oder ob es das, was ich jetzt beschreibe, ob da sich schon jemand so Gedanken drüber gemacht hat. Ich würde mich freuen, wenn das irgendwer weiß, aber synthetisches Außen bezeichne ich diese Welt, die jetzt gerade auch wieder soziale Medien, Instagram, dies und das. Menschen, die anfangen, ihre Persönlichkeit zu reflektieren für ein Außen immer in einem bestimmten Moment, reflektieren ja auch Anteile in sich für ein Außen, das ihnen ja auch nicht bewusst ist. Ja, also es bekommt alles eine Dynamik in sich, in der nichts mehr wirklich mit der authentischen Realität zu tun hat, selbst wenn man einen authentischen Moment zeigt.
Geht es da um Selbstdarstellung?
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ganz individuell unterschiedlich. Okay. Jeder hat da so seine eigenen Prinzipien, Gründe, warum er das machen möchte. Und ich finde es auch gut, dass es soziale Medien gibt. Ja, also ich finde das ein gutes, gute Plattform des Austausches für die Menschheit auch. Aber ich glaube, dass sich sehr viele Menschen über etwas identifizieren oder versuchen, Dinge nachzustreben. Mhm. Oder wirklich dann sogar glauben, dass das das Ziel ist von etwas, was eigentlich substanziell nichts mehr ist als etwas Synthetisches. So, mhm. so fühlt sich das für mich an. Und das ein konkretes Beispiel wäre halt jetzt, wenn ich anfangen würde, ich sehe nicht so aus, aber wenn ich jetzt so anfangen würde und mir nur noch Insta-Moms reinziehen würde in meinem Alter und sagen würde, boah, ey, guck mal, wie die aussehen, meine Tochter vor die Kamera zerre mhm. und die auch noch irgendwie drapiere, mich drapiere und die ganze Bude drapiere und sage mhm. so, wow, ich gehöre jetzt dazu, ich habe es geschafft in meiner mhm. Identität. Mhm. Finde ich das unglaublich schwierig.
Mhm. Ich würde das mal zusammenfassen, mhm. so wie ich es verstanden habe. Sich eine Welt in der, in Anführungszeichen, Realität zu bauen, die aber eigentlich in die virtuelle, in Social Media dergleichen gehört. Meinst du das so?
Ja, der Übergang ist da vielleicht nicht so deutlich. Also mhm. es nimmt so viel Identifikation im echten Leben ein, ja, mhm. das bestimmt. Mhm. Und letztendlich muss ich mir gerade wieder die Frage stellen, worüber reden wir eigentlich? Wir haben doch eben schon geklärt, dass Realität... Ja, und Fakten, das ist doch alles so eine Frage der Wahrnehmung. Ja? Also ja. was ist denn genau was? Ja. Ich glaube, was mich eigentlich so immer am meisten interessiert, ist, geht es den Menschen gut? Mhm. Das ist so eine Kernfrage für mich.
Mhm. Ja? Woran machst du das fest, dass es Menschen gut geht?
Dass die eine gut funktionierende intrinsische Motivation in sich haben mhm. fürs Leben.
Und woran merkst du das?
Na, im Moment sieht mein Lebensalltag eher so aus, dass ich eher an den Defiziten erkenne, dass etwas fehlt und eher jetzt wirklich tatsächlich mir nur mehr Negativbeispiele einfallen, ja, so wie zum Beispiel jemand hat Depressionen. Mhm. Dann sehe ich natürlich, okay, der ist sehr traurig, ist nicht motiviert, sich positiv dem Leben zuzuwenden, der befindet sich gerade in einer solchen Lebensphase mhm. und weiß halt, dadurch kann es ihm nicht gut gehen, mhm. weil das für mich immer bedeutet, es muss einem gut gehen, wenn bestimmte Funktionen funktionieren, wie mhm. eben... Ich bin motiviert zu leben, ich habe da Bock drauf, ich möchte das. Und ja, das einfach entschieden zu haben für sich, dass man da Lust drauf hat, egal wie es kommt.
Ich würde gerne eine Perspektive mit dir teilen, wenn ich darf.
Gerne.
Ganz häufig denke ich, wenn ich auch depressiven Menschen begegne, dann sagt man ja häufig in der Sprache, der Mensch ist depressiv. Mhm. Aber es ist ja letzten Endes nur ein Teil, der depressiv ist. Nichtsdestotrotz gibt es ja noch andere Teile daneben. Und vielleicht nimmt der eine Teil, der depressive Teil, jetzt einen sehr großen Raum ein. Aber daneben gibt es vielleicht auch einen motivierten Teil, einen lebenslustigen Teil, einen dergleichen. Oder auch die intrinsische Motivation, die ist vielleicht da auch irgendwo. Wir von außen können sie nicht sehen und manchmal können die Personen darauf vielleicht auch nicht zurückgreifen. Aber ich glaube, ne, wir sind wieder bei Glauben daran, dass diese tatsächlich bei jedem Menschen irgendwie da ist.
Das glaube ich auch. Also das ist, da können wir uns, glaube ich, wirklich auch auf Glauben einigen.
Ja, ja, ja.
Und wir treffen uns da jetzt auch gerade einfach in der Art und Weise, wie wir Menschen begegnen. Mhm. Natürlich sind da die anderen Anteile auch alle dort. Mhm. Und das ist ja eine Frage von Fokus, ja, und Perspektive oder Framing, wie es die Psychologen nennen. Mhm. Wohin wende ich meine Aufmerksamkeit? Mhm. Ja, und ich habe es ausprobiert in meinem Leben immer mal wieder. Und ich muss sagen, ja, wenn du deine Aufmerksamkeit einfach nur weglenkst auf was anderes, was cooler ist als das, was gerade doof ist, wird es schon besser. Mhm. Ja, also das funktioniert. Ja, also wer es noch nicht probiert hat, sollte es tun. Ist sehr einfach, kann man zu Hause machen, jederzeit, sich alleine, kannst du überall mit hinnehmen. Einfach nur nicht so reingehen. Ja? Aber ich verstehe auch, dass Menschen diese Auseinandersetzung brauchen. Die braucht, glaube ich, auch jeder. Also wenn man sich wirklich kennenlernen möchte, dann braucht man auch diesen intensiven, bereitwilligen Hineingang in die negative Seite. Ja? Und das ist, glaube ich, etwas, wo man ganz genau gucken muss, in welchem Punkt ist dieser Mensch gerade. Ist er an dem Punkt, wo er das muss und das tun muss, um sich zu sehen? Und wie kann man ihm da vielleicht gut sein, unterstützend sein, daneben sein? Aber man muss verstehen, der Mensch muss da vielleicht jetzt gerade so auch durchgehen für sich selbst. Und dann gibt es eben diesen Punkt, wo Menschen ewig lange auf so einer Perspektive hängen bleiben, aus Gründen. Mhm. Aber die Gründe sind vielleicht gerade gar nicht mehr da. Und das löst ja schon sehr, sehr viel auf, wenn man versteht, dass man sich vielleicht nur noch so verhält, weil es mal so war. Und sich sagen muss, es ist jetzt anders.
Ich musste an einen schönen Satz denken. Welche Geschichten, die du dir selber erzählst, glaubst du oder möchtest du wirklich glauben? Und immer mal wieder zu hinterfragen, welche Geschichten erzähle ich mir selber? Und darf ich die vielleicht hinterfragen? Oder überschreiben oder neu schreiben oder wie auch immer.
Ja.
Wer warst du mal?
Viele.
Du warst viele?
Ja, frag mich einfach nach einer Altersstufe. Das ist einfacher für mich.
Oh. Teenagerzeit und vielleicht 10 Jahre zurück.
Teenagerzeit ist so ein klares Bild immer so mit 15. Das ist so meine Zeit gewesen, wo ich sehr fokussiert war, sehr konzentriert, mich eigentlich sehr angekommen in mir schon gefühlt habe.
Wow. Mhm.
Und dann im nächsten Moment partizipiert habe am, wie Jugendliche sind. Und dann halt eigentlich alles gemacht habe, was man so in den 90ern gemacht hat, weil man zwischen 15 und 20 war.
Was hat man da so gemacht?
Man ging auf Partys, auf die man noch nicht durfte. Man hat Rockkonzerte besucht.
Mhm.
Man hat die ersten Erfahrungen mit Drogen gemacht. Man hat viel rumgeknutscht auf jeden Fall. Ich würde sagen, man hat in den 90ern enorm viel rumgeknutscht. So viel wird heute nicht mehr geknutscht. Ja, das war so das. Ich war viel in Holland in der Zeit. Ich bin an der holländischen Grenze aufgewachsen und war mit Leuten befreundet, die Surfen geliebt haben. Und da sind wir sehr oft nach der Schule einfach rübergefahren, haben Pommes gegessen und am Wasser gesessen und die Jungs haben gesurft. Das war toll. Also so auch immer die Backup, also das Backup mit der Freundin, das ist für mich auch so ein 90er-Ding. Das sehe ich heute auch nicht mehr so, aber die coolen Jungs hatten immer so eine Freundin, die war dann überall dabei. Die Freundin war eine Clique, die Jungs waren eine Clique. Das war ganz cool. Das war so die Jugend. Mit 32, jetzt muss ich mal stark rechnen, wie alt meine Kinder da waren, aber die waren dann noch jünger. Ich war noch viel in diesem Muttersystem, also so Tagesabläufe strukturieren, Wäsche waschen, regelmäßig kochen, gucken, was in der Schule ist, Hausaufgaben machen, Lehrergespräche, Veranstaltungen, dies, das, als das so die Rahmenbedingungen für die Mutter von heute ist. Hatte dann halt eben dieses Haus, von dem ich eben schon geredet habe. Und dann war halt viel rundherum. Ich glaube, ich war sehr viel draußen, sehr viel im Garten gemacht, sehr viel in einem Haus rumgemäht und renoviert, dies, das, solche Sachen. Und parallel die Kinder bespaßt. Viel damals noch in meiner Ausbildung zu tun gehabt, so für das, was ich heute mache. Ja, das waren so die Themen zu der Zeit. Vom Wesen her war ich da viel ruhiger, introvertierter, zurückgezogener, hatte eher so eine Phase. Eine Freundin nennt das mittlerweile sehr salopp. Ach, die hat doch auch ihre Rückzugsstörung, da wissen wir schon Bescheid. Das kann in unserem Freundeskreis tatsächlich unter Umständen etwas bis zu 2 Jahre sein. Dass man einfach weiß, okay, da geht's gut, aber dir zu tun, die meldet sich jetzt nicht. 3 Treffen treffen wir uns nicht zusammen, aber dann wieder und so.
Was hat dein Leben maßgeblich geprägt und beeinflusst?
Zu erkennen, dass man mit sich selbst die meiste Zeit verbringt.
Ja.
Ich glaube, das war eine super Erkenntnis. Und ich glaube, da war auch der Turn drin, einfach alles an Energien, die so vergeudet werden, nach außen auf mich selbst zurückzuziehen. Und auch anzufangen, darüber nachzudenken, was sind denn gesunde Grenzen? Wie kann man denn, wie muss man denn auch mit sich umgehen, um sich gut selbst zu erhalten? Ja, ich glaube, das war so mit das Einschneidendste. All das andere, also so, wenn ich auch so über andere Lebensrealitäten gucke, würde ich sagen, das ist bei allen irgendwie ähnlich. Also jeder hat so seine Erfahrungen, seine Dinge, die er im Leben durchmacht, die ihn irgendwie prägen oder entscheiden, wie er weitergeht. Aber so wirklich essentiell ist so das.
Was hat sich mit dieser Erkenntnis ganz konkret verändert? Oder wie hast du dich vielleicht auch damit verändert?
Also die erste Zeit habe ich viele innere Türen geschlossen. Dieses Bild mag ich sehr gerne. Ja, also immer wieder so zu merken, wenn so Gedanken hineinkommen, die dich dann so ranziehen möchten, nochmal über Dinge zu reflektieren, die dir nicht gut tun. Oder einfach auch Bedürfnisse von anderen mit abzuscannen, obwohl das ja gar nicht deine Aufgabe ist, ja. Und ich so gemerkt habe, nee, ich kann die Tür zumachen, ich kann jetzt nur auf mich gucken. Das war ein interessanter und sehr heilsamer Prozess, spannend auch. Also es war da auch verblüffend, wie viele Türen oder was alles offen stand und so. Aber das Bild hat mir unglaublich geholfen. Auch das kam von einer Freundin, die zeitgleich auch so eine Periode durchgemacht hat und einfach meinte, ich schließe die Tür. Und ich sage, das ist es, ich auch. So, das war so klar. Und das ist bis heute so ein geflügelter Begriff, den immer auch schon wieder mal Menschen herbringen und auch kennen. Mhm. Ja.
Was für innere Türen hast du geschlossen? Und gab es Türen, die für immer geschlossen geblieben sind? Oder gab es auch Türen, die du wieder aufgemacht hast?
Ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess, die Antwort auf diese Frage. Erstmal gut zu erkennen, dass man diese Türen bedienen kann. Das ist erstmal auch echt enorm voll gut. Ich glaube, das wissen viele noch nicht. Also ihr könnt die Türen schließen, könnt sie aufmachen, schließen, wie ihr wollt. Und ja, genau, das ist ja alles offen. Also was weiß ich denn, was mich vielleicht noch mal irgendwie durchs Leben anrührt oder inspiriert oder beschäftigt, dass ich genau bestimmte Punkte aus meiner Vergangenheit noch mal brauche. Ja? Also das muss ich vielleicht sagen, das ist was Grundlegendes. Ich habe komplett damit abgeschlossen zu glauben, dass diese eine statische Vergangenheit meines Daseins mich ausmacht oder entscheidet, was wie sich entwickelt. Ja, und ich glaube, das ist wichtig. Das braucht man, um zu verstehen, dass man eben dann immer wieder das, was erforderlich ist, in einem halt auch hervorbringen kann. Das ist so mein Management mit den Türen. Und ich habe aber nicht mehr so viele offen stehen im Moment. Aber es kann sich ja wieder ändern. Ne?
Gibt es manchmal eine Tür, die auf einmal wieder auffliegt?
Nee, die sind alle gut versorgt.
Wie genau hast du dich darum gekümmert, dass dir so eine Tür nicht einfach wieder auffliegt?
Also nachdem ich durch diese verrückte Jugend durch war und die ersten Jahre alleine gelebt habe, habe ich eine Tiefenanalyse gemacht und habe 1,5 Jahre mit einer Psychologin sehr gut gearbeitet. Die war wirklich sehr klasse. Und die hat mir dann gleich beigebracht, wie diese Methode halt, wie wirksam diese Methode ist, sich selbst zu formulieren, um zu erkennen, wo man steht. Und das ist eine Methode, da bin ich sehr dankbar, dass ich so früh gelernt habe in meinem Leben, weil die natürlich ausmacht, dass ich heute viele Dinge schon so erkenne oder damit umgehen kann. Ja, ganz klar. Und ich habe danach immer mal wieder kurze Therapiesettings oder irgendwelche Selbsterfahrungsgeschichten oder ja, einfach Auszeiten genommen, in denen ich kreativ war und unkonventionell gelebt habe und einfach geguckt habe, wie ich bedürfnisorientiert existiere.
Ja.
Ich weiß, dass nicht jeder Mensch diesen Freiraum hat, aber wenn man die Möglichkeit hat, mal eine Weile bedürfnisorientiert zu existieren, um einfach zu schauen, was sind denn meine Bedürfnisse, um danach vielleicht sich wieder zu integrieren in einen strukturellen Zeitablauf. Das kann schon viel, viel helfen. Also es ist ein Riesentipp.
Du hast gerade von Tiefenanalyse gesprochen.
Ja.
Was kann ich mir darunter vorstellen?
Also das war eine Gesprächstherapie, in der wir, also meine Therapeutin hat mir gegenüber gesessen und hat mich gefragt, wie es mir geht und worüber ich reden möchte. Und ich habe verarbeitet. Vielleicht 3 Monate. Und dann sind wir sehr konkret in die Verarbeitung der Kindheit und Jugend hineingegangen. Mir ist ja nichts Schlimmes passiert. Ja? Also ich habe jetzt keine traumatische Erfahrung, keine redenswerte, nennenswerte Gewalterfahrung im Vergleich zu anderen Menschen. Und das reglementiere ich wirklich sehr bewusst, weil es mir nicht so geschadet hat. Trotzdem macht man es nicht, aber es hat mir nicht geschadet in meiner Seele. Deswegen bringe ich das nicht mit an. Aber über diesen Weg sind wir dahin gekommen, dass wir das alles nochmal aufgearbeitet haben. Und was sie gemacht hat und wofür ich ihr sehr dankbar war und was auch an einer bestimmten Art und Weise die erste Wertschätzung war, die ich in meinem Leben erfahren habe, ist, dass sie mir geholfen hat, zu verstehen, wer ich als individueller Mensch bin, unabhängig davon, woher ich komme, wer mich geprägt hat oder wer meine Eltern sind oder wie das System ist und so weiter. Und es war eine ganz einschneidende Stunde, ich habe es noch wie heute vor Augen, wo sie zu mir gesagt hat, sie sind jetzt 21 Jahre alt, sie können ab sofort ihr Leben gestalten, wie sie wollen. Auch das, finde ich, ist ein Satz, den jeder junge Mensch hören sollte, der irgendwie losgeht, der einfach begreifen muss und darf. Wow, geil, ernsthaft, ich kann jetzt tun, wie ich möchte. So unter Umständen, je nachdem, woher man kommt, ist das wirklich ein unglaublicher Befreiungsschlag. Und auf so eine Art und Weise hat die mich durchnavigiert, alles nochmal zu erzählen, nochmal zu replizieren und wirklich in tiefste Erinnerungen hineinzugehen und zu schauen, warum ist mein Bewusstsein da schon wach und was macht das mit mir? Und hat mich dann eigentlich wirklich gut ins Erwachsenengehen begleitet damit.
Gab es Überraschungen?
Na klar, immer wieder. Was mich sehr überrascht hat, war eine Situation, wo ich wirklich so völlig emotional und aufgebraust und super drüber war und auch so affektet, also irgendwie so das nervt mich alles und ich habe keinen Bock und jetzt muss ich auch noch zur Therapie. Also so klassisch Anfang 20. Und ich saß dann da und habe gesagt, ich habe nichts zu sagen, ich bin raus, ich bin fertig, will auch nicht mehr, kann auch nicht mehr, ist mir egal, so reicht jetzt. Und sie so, ja gut, dann sitzen wir jetzt einfach da und reden halt nicht. Mhm. Ich weiß, es hat keine 10 Minuten gedauert, da waren wir irgendwann an einem Punkt so tief in der Vergangenheit, da habe ich verstanden, wie gute Psychologen arbeiten. Das hat mir sehr imponiert, das war sehr überraschend für mich, weil ich wirklich eben mit dieser Autonomiesucht, wie ich sie eben genannt habe, ja auch sehr darauf bedacht war, einfach bis zum letzten Ende zu schweigen und einfach da noch nichts zu sagen, aber sie hat es geschafft. Mhm. Das hat mich sehr beeindruckt und das hat mir auch gezeigt, dass Dinge möglich sind, wenn man sich verweigert. Liebevoll.
Was glaubst du, wie genau hat sie das geschafft?
Das kriege ich nicht mehr zusammen. Irgendwie übers Schweigen.
Was ist so deine Antwort heute retrospektiv auf diese Situation?
Danke. Also danke, dass ich das erfahren durfte, weil letztendlich empfinde ich es wirklich auch als etwas Liebevolles. Ja? Also jemanden auch da zu sitzen und das auszuhalten und das nicht komisch werden zu lassen, sondern da offen zu bleiben und so. Und das habe ich mir schon auch abgeguckt. Also oder so eine Art ist übergegangen. Ich weiß nicht, ob ich es mir konkret abgeguckt habe, aber ich beobachte es schon auch an mir, dass ich viele Dinge erstmal auch lassen kann.
Ja.
So eine Geduld entwickelt habe.
Ich finde immer dieses Aushalten, da entsteht bei mir dieses Bild, man hält es gemeinsam. Man hält es mit dem Gegenüber gemeinsam.
Ja.
Und es ist sozusagen, es liegt nicht nur bei meinem Gegenüber, sondern ich helfe mithalten.
Absolut.
Und ich glaube, das kann was sehr, sehr Entlastendes sein, wenn jemand dann da bleibt und nicht sagt, nee, also das machst du mal schön alleine, sondern wirklich jemand da ist und einem so die Hand reicht.
Ich hatte so eine Situation, die mich eigentlich überfordert hat, in der jemand in meiner Arbeit mit mir über sein Trauma gesprochen hat und ich die ganze Zeit gesagt habe, ich bin dafür nicht qualifiziert, ich bin dafür, ich habe mich immer wieder abgegrenzt, ganz klar. Ich bin dafür nicht qualifiziert, ich bin nicht die Ansprechpartnerin und. Und dieser Mensch mir dann auch wieder gespiegelt hat, es reicht alleine zu wissen, dass sie es hier mit mir aushalten.
Ja.
Das haben wir 3-4 Stunden gemacht und er hat danach so eine Wendung erlebt in sich. Ich weiß bis heute nicht oder wusste dann lange nicht so wirklich, was hätte ich überhaupt was tun können. Mehr als einfach nur zu sagen, ja gut, ich habe mich abgegrenzt und ich halte es jetzt halt aus. Du willst das jetzt so, ich helfe dir anscheinend, dann machen wir das. Und es hat funktioniert und manchmal denke ich auch so, ja, das ist auch wieder so ein Glaubensding, so danke an euch, wer auch immer, dass das gut ausgegangen ist.
Yeah.
Ja, weil es manchmal auch wirklich überfordert.
Ja, absolut.
Ja.
Was war die schwierigste Entscheidung in deinem Leben oder Entscheidungen?
Das kann ich nur retrospektiv beantworten tatsächlich. Schön, dass du das Wort eben gebracht hast, wenn es dazu einfällt. Ich würde heute sagen, zu erkennen, dass ich mich fürs Leben entscheide, war die schwerste.
Fürs Leben zu entscheiden? Okay, warum?
Ich glaube, das ist eine Aufgabe für den Menschen, sich fürs Leben zu entscheiden, im Leben. Das kann bei dem einen schon ganz früh sein und bei dem anderen später kommen. Und ich muss es ein bisschen anders umschreiben. Also es ist eher so der Zustand, dass man das Leben gar nicht so wirklich als das ganz Wertvolle erkennt, was es eigentlich ist. Oder das Dasein als Mensch, als funktionaler Mensch so gar nicht so wahrnimmt, weil es ja so normal ist. Wir sind ja so in den Körper reingeboren, das ist ja alles so. Und man spürt vielleicht auch lange Zeit keine Begrenzung und dann kommt man, und da würde ich auch fast sagen, ist auch so ein Luxusding, in den Luxus darüber nachzudenken, ob man Bock hat, überhaupt Mensch zu sein. Über diese Schiene kommt man doch dann auch mit Leben und so weiter ja immer wieder an Punkte, wo man sich fragt, so, habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht und so, habe ich überhaupt, schon wieder, ja, ich möchte ja nicht wissen, Statistik ist bestimmt schon irgendwie längst draußen, wie viele Menschen morgens aufwachen und eigentlich keinen Bock auf ihr Leben haben. Und wenn du dir das ja immer wieder implizierst, ja, also so schlimm war es bei mir nicht, aber es war schon noch immer so, dass ich zwischendurch dachte, wofür, wozu, was ist der Sinn, was muss ich das jetzt hier machen? Ja? Und das hat dann aufgehört.
Bei mir ging jetzt so an, als du gesprochen hast, und das ist jetzt auch so die anschließende Frage, hast du dich dann auch aktiv mit der Möglichkeit, okay, ich könnte mir auch sozusagen das Leben nehmen, um dem ein Ende zu setzen.
Ja. Und ich finde auch, und ich arbeite da auch sehr offen mit, weil ich finde, das hat was mit Selbstverwaltung zu tun und selbst die Ermächtigung, dass wir auch bewusst haben dürfen als Menschen, dass es jederzeit möglich ist, unser Leben zu beenden, wenn wir das wollen. Mhm. Ja? Und das immer ganz unabhängig davon, ob man jetzt depressiv ist oder nicht. Also ich habe mittlerweile in meinem Leben auch Menschen getroffen, die es in unterschiedlichsten Gründen sagen, ich habe den Entschluss eigentlich gefasst und wenn ich so weit komme, dass ich mich dazu wirklich entscheide, dann wird das so und so gestaltet sein, aus unterschiedlichsten Gründen. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, dass ja so viel Traurigkeit oder auch Enttäuschung das mit sich bringt, wenn man eben jemand ist, der das Leben mag und sich dann vielleicht schon entschieden hat, zuzugreifen. Mhm. Weil heute wäre das für mich nicht mehr die Frage. Ja, es hat sich verändert in mir. Mhm. Aber ich habe trotzdem, finde ich es okay, dass jeder Mensch sich fragt, will ich sein? Ich finde das fast auch wichtig. Und das darf man auch vielleicht regelmäßig tun, ohne dass man gleich suizidal ist. Ja, also einfach zu wissen, so will ich noch existieren oder nicht. Das hat was mit Freiheit zu tun, finde ich. Frei von Religion und Glauben und was dich alles ereilt, falls du diese Entscheidung triffst. Ja, also wirklich einfach nur die Sache an sich.
Es ist ja ein unglaublich schwerer Schritt dann noch. Also einerseits die Entscheidung zu treffen und dann aber auch noch sozusagen zu sagen, okay, ich mach's jetzt.
Also es ist ja auch genau der Punkt, wo viele Leute hadern. Ja, also das ist das, was ich eben halt meinte, dass die einen oder anderen erzählen, ja, wenn ich an den Punkt komme, dann wäre das dann so und so der Weg, das zu beenden. Aber diese Diskrepanz dahin wird meistens nicht überwunden. Also die bleiben in ihrem Leben, handeln nicht danach. Aber es hilft ihnen zu wissen, was die Option wäre und die Entscheidung haben zu können, das dann eben so zu tun, was für sie okay wäre. Das ist etwas, was ich beobachtet habe. Ich kenne Bilder, und das hat es auch in mir oft aufgelöst, diese Gefühle, die du beschreibst, dass es schwer ist. Denn es ist es nicht. Ja, also es ist es vielleicht im Sinne von, ja, wie mache ich das? Wo es schwer wird, ist nämlich immer erst dann, wenn man wirklich daran zweifelt, das zu tun. Weil dann hat man Angst, dann hat man Konflikte oder andere Dinge in sich, die einen noch beschäftigen. Und dann kommen diese schweren Gefühle damit hinein. Bei mir ist es eher so der Aspekt zu entscheiden, dass alles gut ist, aber dass man fertig ist. Und dass man vielleicht weitergehen möchte, wohin auch immer. Oder dass man jetzt das, was da ist, gesehen hat, aber nicht weitergehen möchte. Und da in diesem Punkt, ob der jetzt rational nachvollziehbar ist oder nicht, aber an diesem Punkt kommen natürlich dann immer wieder auch die Hinweise, ja, guck doch mal dahin, guck doch mal dahin, guck doch mal dahin, sind doch genug Gründe da, ist doch genug schön. Und das ist auch wieder eine Frage der Perspektive, die sich ja eben dann ändern darf im Leben. Und da sollte man offen bleiben. Also wie gesagt, früher wäre das mehr ein Thema für mich gewesen, eine Option. Heute fühle ich mich anders, sicher, frei und lebe gerne und freue mich eigentlich jeden Tag eher darüber, dass ich wach bin. Hallo, ich bin aufgewacht, ich bin noch da, yay. Also es hat so einen Turn genommen, ich finde es irgendwie auch gut. Es macht mir gute Laune. Ja, jeder so, wie er möchte, vertrete ich da so an der Stelle.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn du das mit anderen Menschen besprichst, dass es vielleicht auch mal kritische Stimmen gibt, so à la, was kannst du da jetzt nicht sagen? Ich überspitze es mal. Ne? Ich hab, sollen jetzt alle, die irgendwie nicht mehr leben wollen, sich das Leben nehmen? Wie reagierst du darauf?
Also ganz ehrlich, spreche ich so gar nicht mit Menschen. Und ich würde sowas auch wahrscheinlich gar nicht zur Disposition in einem Gespräch stellen, sondern das wäre so eine, wäre einfach meine Perspektive dazu, wenn jemand das Gespräch darüber mit mir eröffnen würde. Würde ich dieses Standing machen. Die Kritik an sich müsste ich dann auch wieder, oder diese Fragen, die du da aufwirfst mit an diesem kritischen Punkt, sag ich mal, die muss ich ja abschmettern, weil ich kann das doch nicht entscheiden, bin ja nicht Gott, in Anführungsstrichen. Ja, ich kann ja, was weiß ich denn? Also ich kann ja nur sagen, ich für mich kann das so vertreten und so sehen und ich betrachte auch Menschen freier, nicht so doktriniert durch diesen Suizidgedanken, sondern auch einfach durch so eine Wahl, die da noch mitschwingt. Und höre mir das dann individuell an und entscheide dann auch, ob ich überhaupt was dazu sage oder nicht. Also es kann ganz unterschiedlich sein. Ich muss mich da nicht reingeben. Und das soll das ja auch nicht abmildern, was ich sage. Ne? Also es soll in keinster Weise den Schrecken davon nehmen. Das ist immer eine grausame Sache. Und es macht auch traurig, Das ist, darf auch eine Entscheidung sein in dieser Welt. Und da bin ich schon dafür. Mhm. Vielleicht kommt das noch aus dieser Autonomiesucht, dass ich mir denke, so ja, und das kann ich auch entscheiden.
Gibt es Ängste in deinem Leben und wovor hast du Angst?
Wenig. Und es gibt ein paar irrationale Ängste. Zum Beispiel, meine Tochter ist 15 und ich sah neulich ein TikTok-Video, in dem ein Bericht war, 16-jähriges oder 14-jähriges Mädchen ist gestorben, weil das Handy noch an der Ladestation war und sie Musik gehört hat in der Badewanne und das lag an der Seite und hat einen Stromschlag gekriegt, ist daran gestorben. Mhm. Und die Eltern haben erst so 3 Stunden später oder so geklopft. Das hat mir kurz einen Schrecken versetzt. Da habe ich mal mit meiner Tochter geteilt und gesagt, das machst du bitte nie. Und sie hat gesagt, das mache ich nie. Und ist okay. Sowas. Ja. Wenn keine reale Bedrohung da ist, habe ich keine Ängste.
Was ist der Unterschied zwischen irrationalen Ängsten und rationalen Ängsten?
Irrationale Ängste sind für mich Dinge, die angerührt werden im Außen, die mich gar nicht betreffen würden in meiner Existenz, wenn das nicht angerührt wird durch etwas von außen. Und was nur in mir entsteht dadurch, dass es angerührt wurde. Also ich hätte im Leben nicht meiner Tochter einfach so random zwischendurch geschrieben, hör mal, du nimmst aber bitte nicht dein Handy mit für den Fall das. Das wäre mir nie eingefallen. Aber dadurch, dass es angeregt wurde, kam eine Angst hoch und das so. Und die hatte in dem Moment ja weder was mit meiner noch ihrer Realität zu tun. Ja. Und somit ist das für mich die Kategorie irrationale Angst. Und eine reale Angst wäre eine klare Bedrohungssituation, etwas nicht Greifbares. Wobei ich da auch noch sagen muss, Dinge, die man kennt oder schon ähnlich erlebt haben, die sind auch weniger gruselig. Aber ja, weiß ich nicht, es würde jetzt wirklich irgendwie was Brutales, Großes kommen auf mich zu oder in irgendeiner Form, wo ich wüsste, okay, das ist jetzt beängstigend, weil ich kann dem nicht standhalten. Es hat immer viel auch damit zu tun, wie ist noch die Möglichkeit des Schutzes oder den Stand zu halten oder wie kann ich dem noch entgehen? Also ich habe tatsächlich eher solche Instinkte, dass ich dann so denke, so ja, okay, was ist das, was mache ich jetzt? Als in Angst zu verfallen, aber wenn ich dann begreifen würde, nee, ist jetzt Ende, dann hätte ich wahrscheinlich an solchen Stellen der realen Bedrohung Angst. Oder halt, wenn ich Menschen verliere, die ich einfach liebe. Das ist natürlich auch immer etwas, sobald man darüber nachdenkt, dass man Angst hat. Aber auch das versuche ich zu vermeiden, eben weil ich es auch als eine irrationale Angst sehe. Ja. Und desto älter die Kinder werden, die es am meisten betrifft, auch diese Fürsorge ja aufhört. Ja, sie gehen ja auch über in eine Selbstverantwortlichkeit und dann muss ich mich auch nicht verrückt machen für Dinge, die die eigentlich schon selber wissen. Sowas.
Wo sind deine Ängste hin?
Ich fand Angst immer spannend als Kind und habe mit einer Freundin Angst abtrainiert. Also es war unsere Challenge.
Wie sah das aus?
Hast du Angst vor Dunkelheit? Ja. Du auch? Ja. Da oben ist es dunkel, wollen wir mal hochgehen? Ja. Okay. Ja, dann haben wir uns gechallenged. Bis wir irgendwann da oben unsere Bude hatten in dem dunklen Ding und im Dunkeln gespielt haben. Und sowas ging dann weiter mit nach der Kirmes, die dann neben dem Friedhof war, abends um 10 zu allen Dorfkindern zu sagen, wer traut sich über den Friedhof? Und dann darüber zu gehen und zu wissen, es passiert nichts, weil es gibt keine Geister. Die rauskommen, noch keine Zombies und so. Und so weiter. Also über so ist abtrainiert. Und wir sind halt eben, dadurch, dass ich mit 16 ausgezogen bin und diese Freundin begleitet mich auch wirklich schon mein ganzes Leben lang. Also hat ja einen Kindergarten. Wir waren dann auch in der Zeit viel zusammen draußen in Städten unterwegs, in NRW, Düsseldorf, Köln, Aachen und so. Ich bin froh, dass meine Kinder, obwohl die in der Stadt aufwachsen, nicht so ein Leben geführt haben wie wir. Ich hätte mir da wirklich, da hätte ich Ängste gekriegt. Aber so, da haben wir irgendwie aufgehört, Angst zu haben, weil es einfach hinderlich gewesen wäre in vielen Situationen. Es war immer eher so, bleib bei klarem Bewusstsein, Verstand und Regel, anstatt dich zu fürchten. Das haben wir gelassen.
Ich frage mal ein bisschen spitz.
Ja.
Können wir denn alle unsere Ängste abtrainieren, wenn wir nur wollen?
Weiß ich nicht. Ne? Das ist so eine Sache mit Kondition von Bewusstsein. Also wie ist man auch sozialisiert? Also ich bin halt sehr sicher aufgewachsen und es war immer wer da, wenn was war und so. Also sowas ist ja auch, wenn die jetzt nicht um mich herum geeiert sind wie Helikopter, wusste ich halt immer, wenn was ist, ist irgendwer da. Oder halt, was ich erzählt habe mit dem Hund. Ja? Also wenn du immer ein
Es war ein Border Collie und es sind ja Jagdhunde. Der hat mega Instinkt. Der hat mich, ich war seine Herde als Kleinkind und er hat mich einfach beschützt. Mhm. Wäre jemand an mich rangetreten, der das nicht darf, hätte den gebissen. Also so. Und das ist halt so, ich bin da anders sozialisiert worden, einfach mit Ängsten und sowas. Ich musste auch darauf trainiert werden, zum Beispiel vor sexuellen Übergriffen oder auf sexuelle Übergriffe wurde ich sensibilisiert in der Erziehung, dass es sowas gibt, weil es es in meinem Orbit nicht gab, aber ich jetzt raus musste in Schule und so. Und dann gab es so Trainings, wie ich mich wie verhalten soll, was ich wie machen soll, falls Dinge passieren. Mhm. Und das war schon eine verstörende Zeit. Also als Kind hatte ich da dann schon Ängste oft, weil ich so dachte, so krass, was ist denn da draußen los? Und wieso muss ich das alles wissen? Und was passiert da? Und ich wusste viel zu viel, viel zu früh.
Ja.
Aber das hat mich auch, glaube ich, irgendwie resilient gemacht an der Stelle.
Okay.
Ja, so, dass du einfach irgendwann noch so ein bisschen stumpf wirst und dann ziehst du so durch. Und mittlerweile würde ich sagen, ich wohne und lebe sicher.
Ich hatte vorhin schon das Bild, okay, also wenn eine reale Gefahr da ist, dann würdest du dich reinstürzen, anstatt abzuhauen. Wäre das so?
Ja, mittlerweile, ich bin ja körperlich eingeschränkt nicht mehr so. Mhm. Also das hat dadurch auf jeden Fall nochmal eine Wendung bekommen. Mhm. Weiß nicht, aber weil ich noch voll körperlich präsent war, auf jeden Fall.
Mhm. Mhm.
Das war so ein Ding. Mhm. Kampfstock immer parat oder ich wusste, wo meine Axt steht und so. Ich hatte auch immer das Bild, wenn es gab ja diese Phase mit den Horrorclowns, das in den Grundschulen übelst rumging.
Oh, ja.
Und meine Tochter kam und irgendwann meinte so, ja, was ist denn, wenn so ein Horrorclown kommt? Völlig aufgeputscht durch diese Angst in der Schule. Und wir haben oben geschlafen im Haus und dann die Treppe, die führte direkt auf die Haustür zu. Und ich habe dann einfach gesagt, ja, aber guck mal, ich habe doch die Axt hier stehen. Und wenn ich super laut und super wild mit der Axt runterrenne, dann rennt er raus. Und das war so ein Bild, ja, also einfach dieses so, du musst noch psychotischer rüberkommen und noch verrückter und am besten enorm gut vorbereitet wirken, wenn irgendwer bei dir eindringt. Ja, einfach so, ach, auf dich habe ich schon gewartet und dann die Axt in der Hand. Wer will denn dann noch irgendwie einen Fernseher mitnehmen? Also der normale Einbrecher geht ja dann vielleicht erstmal, ja, also potenziell sind wir ja auch nicht so überladen von Psychopathen in Deutschland, toi, toi, toi. So, das war immer so ein Bild und da an solchen Dingen hatte ich einfach immer mehr Spaß.
Mhm. Ja.
Und eine lustige Anekdote noch, eine Freundin in Berlin hat das erste Mal ihren jetzigen Mann besucht und er hatte eine Sense auf seinem Balkon stehen, aus gleichen Gründen.
Okay, ich fände es, glaube ich, erstmal ein bisschen creepy, aber okay.
Ja, wir haben es ja irgendwie gefunden, konnten da partizipieren.
Du hast gerade von einer Wendung gesprochen,
Der
körperlichen Veränderung.
Mhm.
Wie war das für dich?
Also es war zwischendurch einfach ein Zustand, den ich hingenommen habe, weil ich es ja erstmal kennenlernen musste, um zu erkennen, was passiert mit meinem Körper.
Ja.
Habe beobachtet viel, wie sich meine Ressourcen an Kraft und Gemüt und Zustand mit dem Körper verhalten. Um dann herauszufinden, was braucht das Einzelne? Also was brauche ich in mir selber? Was braucht mein Körper? Was braucht das Kranke in mir an Fürsorge und Aufwendung, damit das im ganzen System wieder funktioniert? Also ich habe mich mit dieser ganzen Situation so arrangiert und dann irgendwann Lösungen gefunden, was ich brauche. Und habe dann angefangen, einfach danach zu leben. Und ich habe eben ja schon von so einem bedürfnisorientierten Leben gesprochen und es kam mir sehr zugute, dass ich das schon in Vorleistung gemacht habe. So dass ich jetzt sehr schnell erkennen konnte, wo sind meine Grenzen, meine neuen Grenzen mit dem neuen Körper und wie muss ich mich wie verhalten und was geht wann.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Ich habe die Diagnose jetzt seit 4 Jahren, Multiple Sklerose und es ist okay, nach 3 Jahren, muss ich sagen, war dann dieser ganze Prozess anzugucken, was ist das, wo bin ich, was macht das mit mir, eigentlich jetzt auch so ist es am Auslaufen. Ja? Also es ist irgendwie vorbei, ich habe mich jetzt orientiert und seitdem ist alles gut, tatsächlich, für den Zustand.
Mhm. Also so eine Stabilität, dass es sich sozusagen nicht verschlechtert oder was kann ich darunter verstehen?
Also ich bekomme eine Medizin alle halbe Jahre, eine Infusion, die dafür sorgt, dass der Krankheitsprozess gestoppt wird. Mhm. Und es dauert 72 Wochen, 94 Wochen, bis man Ergebnisse erkennt. Und ich habe jetzt 72 Wochen um und ich erkenne jetzt oder wir erkennen jetzt Ergebnisse und es steht. Und es ist keine akute Entzündung mehr, was es viele Jahre war. Was mir dadurch auch viele Schwierigkeiten bereitet hat, eben in meinen Zuständen, weil du nicht einordnen konntest, was ist was. Mhm. Das bringt natürlich auch nochmal enorm viel Ruhe rein. Aber dieser ganze Weg dahin bis zu dem Ergebnis jetzt, das habe ich auch erst ganz frisch, war schon viel einfach Selbstfürsorge, die Überschrift. Mhm. Also das habe ich mir so angenommen, hätte ich nie gedacht.
Mhm. Vielleicht kannst du nochmal für die HörerInnen erklären, was bedeutet Multiple Sklerose, wie macht sich das bemerkbar oder wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht?
Multiple Sklerose, ich versuche es mal kurz zu erklären, ist eine Krankheit, die sich auf verschiedenen Ebenen im Körper widerspiegeln kann und ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems. Eine Autoimmunerkrankung, in der unsere verteidigenden Zellen, also die Zellen, die sonst dafür sorgen, dass wir einen Infekt besiegen, ich sag mal fehlprogrammiert sind und denken, es ist die ganze Zeit ein akuter Infekt im Körper. Die beruhigen sich nicht. Das kann ausgelöst werden durch einen schon mal bestehenden Infekt. Dann waren die einfach einmal aktiv und sind es geblieben. Oder durch andere Gründe, die man bis heute noch nicht rausgefunden hat. Wirklich. Es gibt keine klare Ursachenerklärung. Und die greifen dann halt einfach wahllos dein Nervensystem an und zerstören die äußere Leitschicht, die um die Nerven ist, um die Nervenbahnen zu schützen. Das heißt Myelin. Das wird zerstört und dadurch werden die Nervenbahnen offengelegt, was dann die Entzündung darstellt und was dann unter Umständen zu neuropathischen Schmerzen führen kann, also eben Schmerzen im Nervenbereich, was dann strahlt. Ne? Also das kannst du manchmal gar nicht ausmachen. Also ich bin, weiß ich nicht, dreimal mit dem Tennisarm rumgelaufen und es war aber eigentlich eben so ein neuropathischer Schmerz, der gestrahlt hat. Das kann dann nicht mehr leiten. Diese Medizin sorgt dann dafür, dass die T-Zellen zerstört werden, also dass sie sich in sich selbst zerstören, im Zeitablauf, das ist sehr Hightech, dann eben im besten Fall nicht mehr wiederkommen und nicht mehr angreifen. Und durch diese Unterbindung des Kampfes zwischen dem Körper und den Zellen, dadurch, dass er stillgelegt wird, kann dann eben das Nervengewebe wieder in Heilung gehen. Aber es bleibt vernarbt und es bleibt auch bei den Schäden. Das heißt, es ist nicht irreversibel.
Ja.
Und das ist das Problem, woran sie arbeiten, sage ich mal. Ja. Und im Moment ist halt der einzige Weg, die Krankheit aufzuhalten, diese Prozesse zu unterbinden und so weiter. Da gibt es unterschiedlichste Ansätze und Theorien.
Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass etwas mit deinem Körper nicht stimmt? Weil so wie es mir jetzt auch klang, so über das ganze Gespräch, hattest du einen sehr, sehr guten Zugang. Und ich könnte mir vorstellen, dass du darauf vielleicht auch sehr sensibel reagiert hast.
Ja, das ist eine Krankheit, die bei uns in der Familie tatsächlich liegt. Es soll Teile geben, die auch vererbbar sind. Da kann man sich drüber streiten, ob das so ist. Und als meine Symptome irgendwann ein Bild ergaben mit Ende 20, fing in mir eine Sorge an, dass es in die Richtung gehen könnte.
Du hattest sozusagen dann schon einen
Vorbilder.
Verdacht.
Vorbilder und einen Verdacht, aber ich konnte es noch nicht zusammenbringen. Und die ersten körperlichen, wirklichen Erscheinungen hatte ich bereits mit unter 20, also richtig massiv mit 19, wo ich eine Ganzkörperfatigue hatte und mich nicht bewegen konnte von jetzt auf gleich, 48 Stunden, einfach mein Körper gelähmt war. Das wurde aber nicht wirklich untersucht. Und dann mit Ende 20 fing es an, schwierig zu werden mit meinen Zuständen, also so eine ständige Überlastung, du hast immer das Gefühl, es dreht sich alles, du bist immer so drüber und dann so, wie wenn du einen roten Kopf kriegst, ne, und dieser Schwindel ist. Sowas halt nach den kleinsten Tätigkeiten, dann einfach oft so Überlastungssituationen, aber weil der Körper an sich noch gut funktioniert hat und dann war ich auch sehr konditioniert darauf, nach Willen zu reagieren. Das heißt, immer wenn ich wollte, dass es aber noch weitergeht, habe ich nach kurzen Erholungspausen einfach weitergemacht mit einem übermäßigen Pensum, wie ich das heute sagen würde. Also das muss man sich dann auch nicht so antun. Ja, und dann richtig schlimm wurde das dann mit Anfang, Mitte 30, 33, 34, dass sich mein Gangbild so drastisch verschlechtert hat, dass mich Menschen von außen darauf angesprochen haben, die die Krankheit kennen, aus dem nahen Umfeld und gesagt haben, ey, das ist, ich würde sagen, das ist es. Und als die dann eigentlich ausgesprochen haben, was in mir schon schlummerte, bin ich auch sofort zum Arzt. Und die Diagnose kam dann ratzfatz, das ganze Programm ging los, ratzfatz. Medikamente, super viel und viele Horrorgeschichten, keine wirkliche Hilfe, kein richtiges Netzwerk und so. Aber immerhin Betreuung für die Krankheit. Und das war schon mal gut, weil ich bin wirklich viele Jahre hier zu Ärzten gerannt und habe keine gute Betreuung bekommen. Wurde nicht angehört, weil ich eine junge Frau bin, die gut durchtrainierter stand und fit aussah, aber über Dinge geklagt hat, die halt einfach, ich würde mal sagen, 95% der Ärzte haben das in die Psychologie geschickt und haben gesagt, ja, gehen Sie mal. Und ich war dann auch zwischendurch noch mal bei Therapeuten und haben gesagt, so, ja, ich verstehe ja, dass Sie in Ihrem Leben total überlastet sind, aber das war es auch. Und ich so, ja, aber die helfen mir nicht. Ja, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, super.
Ja, wie das dann halt eben, da sind wir dann bei intrinsischer Motivation, die hört dann auf, dann kümmerst du dich anders um dich. Also du nimmst dann nicht mehr diese Hilfe in Anspruch.
Und absolut.
Ja, es musste eskalieren bei mir.
Wie war der Moment der Diagnosestellung für dich?
Weil ich es ja schon wusste, war es eigentlich eher so, ja, okay, ist es jetzt so. Aber der nächste Moment, als es anfing, mir bewusst zu werden und ich das erste wirklich ausführliche Arztgespräch hatte mit einem wirklich auch guten Arzt, der Neurologe war, und ich ihn gefragt habe, wie krank bin ich, um das mal einschätzen zu können, für mich auch. Weil ich wusste ja schon länger, was es wahrscheinlich ist und hatte das bei den anderen Verwandten beobachtet, deren Verläufe oder wie das sich bei denen äußerte, und habe dann gefragt, wo stehe ich? Ja. Und dann sagte er so, ja, auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 tot ist, sind sie so bei 5.
Oh Gott, okay.
Ich so, okay, cool. Und dann ging er halt so raus und war das Gespräch irgendwie zu Ende und dann sagte das dann alles so an dem Abend rein. Und das war auf jeden Fall ein ganz entscheidender Moment, wo mir so klar geworden ist, so, es war sehr essentiell. Ja? Also eine ähnliche Energie hatte ich eigentlich nur bei den Geburten meiner Kinder, wo ich so vom Leben abgeholt worden bin an dem Punkt. Also wo es mir so entgegensprang, dass ich das eigentlich doch will.
Ah, okay. Jetzt erst recht so ungefähr?
Ja, eher so, na, dann jetzt aber schon mal, was soll jetzt noch kommen?
Ah, okay.
Also es war irgendwie so wie so der letzte Schlag und ich blieb halt stehen. Und ich dachte mir so, hä? Ich müsste jetzt eigentlich, hier ist das Fenster. Und ich habe auf das Fenster geguckt und ich sah es auch, wie ich so einfach raus. Und dann dachte ich mir so, hier, nee, du stehst immer noch und das geht irgendwie noch. Und das, guck hin. Ja, dann ging das los, dann habe ich hingeguckt. Und dann habe ich meinen Weg damit gemacht, bis hierhin, wo ich jetzt bin, und komme zurecht damit, sagen wir es mal so.
Was würdest du aus deiner Perspektive Betroffenen oder auch Angehörigen raten?
Geht nicht ins Internet direkt.
Okay, das ist sehr schlauer Rat.
Ja, finde ich auch. Also es ist nicht so, dass es nicht auch gute Dinge gibt. Aber gerade bei dieser Krankheit, also der Volksmund nennt das ja die Krankheit der 1000 Gesichter, finde ich persönlich als Betroffene sehr schwierig, weil ich finde, es gibt schon klare Kategorien, was die Menschen so aufweisen, die das haben, was ist. Nur unterschiedlich gelagert. Ja? Ja, ja. Wie andere Symptome bei einer Erkrankung auch. Da hat der eine mehr Kopfschmerzen und der andere mehr Husten. Aber es ist die gleiche Erkältung. Da bin ich mir immer nicht so sicher, wie ich mit diesem Bild umgehen soll und ob das eigentlich so hilfreich ist, dass es dieses Bild gibt. Aber dafür bin ich auch nicht gebildet genug in der Medizin, um das entscheiden zu können. Wie gesagt, also erstmal nicht ins Internet zu gehen, sondern eher über die Ärzte herauszufinden, was die empfehlen, welche Hilfsangebote man nehmen sollte. Ja. Es gibt schon gute Angebote, die Menschen begleiten, die in so einer Situation sind. Und da sollte man sich in Ruhe, glaube ich, mit seinem Arzt drüber absprechen, was da einfach auch seriös ist.
Ja.
Und die sagen einem dann schon auch Webseiten und dann ganz gezielt nur auf diese Webseite zu gehen und dann nicht über Google-Suche noch irgendwie sich ewig daran rumzueiern. Und tatsächlich würde ich auch empfehlen, je nachdem, wie viel Bock man darauf hat, sich eher damit auseinanderzusetzen, wie die Krankheit an sich beschaffen ist. Ja, also was ist das eigentlich, so medizinisch gesehen? Oder wie greift das in den Organismus, in den Körper ein? Und wie viele Anteile meines gesunden Körpers kann ich denn auch gut weiterhin versorgen, ohne dass der einen Schaden hat, dadurch, dass diese Stellen jetzt eben defekt sind, etc.?
Also so eine Edukation die Krankheit verstehen lernen.
Genau.
Ja. Ja. Du hast gerade gesagt, gute ÄrztInnen finden. Hast du da einen Tipp, wie das den Menschen gelingen kann?
Naja, ich finde, der beste Tipp ist immer zu gehen, wenn man merkt, dass man mit dem Arzt nicht funktioniert. Und einfach so lange zu suchen, bis man einen gefunden hat.
Okay.
Also wo man das Gefühl hat, das ist so. Also es ist ja nun mal jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja klar, ruf die Nummer an oder so. Also es ist ja wirklich auch was sehr Individuelles. Und ich glaube, das ist so ein Punkt. Und ich glaube, man sollte auch immer schauen, was die Ärzte für eine Reputation haben. Also befassen die sich mit dieser Krankheit überhaupt? Oder generell, egal welche Krankheit ihr habt, so, ist das ein Thema, wo der Arzt guckt, wo der sich auskennt, wo der schon Umschulung, Weiterbildung, was nicht alles gemacht hat.
Ja.
Spezialisiert ist, angebunden ist an irgendein System, an irgendeine Klinik.
Ja.
Ja? Ja. Also sowas macht, glaube ich, total Sinn.
Ja.
Und da muss man wirklich auch einfach gucken, wie matcht das, ne? Also mit wem funktioniert das? Ich hatte einen tollen Arzt, der war super, aber ich habe, wenn ich da gesessen habe, mich total krank gefühlt und geheult. Und jetzt bin ich bei einem anderen Arzt und wir reden 10 Minuten und ich bin jedes Mal total beseelt und zufrieden und finde das gut, wie der immer geantwortet hat. Also das kann schon der Unterschied sein.
Ja, absolut. Hast du für betroffene Menschen noch einen stärkenden Satz, den du mitgeben kannst?
Ich tue mich ja schwer bei solchen allgemeinen...
Ja, oder einen Satz, der dir vielleicht persönlich auch immer wieder hilft. Vielleicht passt er ja für andere.
Es ist nützlich eher so ein Satz, aber ich habe schon mehr Dankbarkeit in mein Leben einziehen lassen. Eine bewusste Anwendung von Dankbarkeit. Ja, einfach immer auch wieder zu sehen, dass man dankbar sein kann dafür, wo man steht, wie man ist, wie es einem geht. Und ich freue mich halt auch wirklich tatsächlich jeden Tag darauf, dass ich lebe und Dinge tue. Also ich bin da wirklich sehr optimistisch geworden. Nicht blind dem Negativen gegenüber, aber einfach bereit, das Beste aus dem Tag zu machen. Das ist einfach so eine Challenge geworden, die mir Spaß macht. Und das hilft mir tatsächlich sehr gut. Und ein anderer Tipp ist vielleicht auch wirklich, sich den Raum zu nehmen, was mir auch immer wieder gut tut. Und das ist aber auch etwas, was, glaube ich, für alle Krankheitsbilder gut funktioniert, ist, sich einen Raum zu schaffen, in dem man einfach sein kann, ohne die Krankheit.
Hm. Ja, wie man, schön. Wie
ja,
schön.
Wenn man doch, wenn man, sobald man, also bei mir ist es zu Hause, ne, also ich bin natürlich trotzdem gleich eingeschränkt, gleich krank, aber das fühle ich hier nicht, das thematisiert keiner. Und sobald man aus dem Haus geht und die Menschen einen identifizieren als krank, kommen sie natürlich auf dich zu mit Angeboten, Aufmerksamkeit und so weiter. Und somit rückt auch die Krankheit wieder in einen Bereich deiner Betrachtung. Ja? Und das ist so ein Punkt, also gönnt man sich regelmäßig Auszeiten zu gönnen, in denen man sich gesund fühlt. Und dieses Gesundfühlen auch wirklich zu wertschätzen und da sich auch zu freuen und sich vielleicht obendrauf auch noch was Leckeres zu essen zu gönnen oder ein schönes Event oder was weiß
ich. Ich muss gerade daran denken, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, es gibt nicht nur den kranken Anteil, sondern es gibt auch die gesunden Anteile, um die sich genauso gekümmert werden soll und denen Beachtung geschenkt werden soll.
Ja, und das ist tatsächlich etwas, was den größten Stellenwert einnimmt in jedem Heilungsprozess für mich. Also unabhängig jetzt von mir oder auch mit mir betrachtet, für jeden Menschen, glaube ich, ist es wichtig, immer auch zu schauen, okay, das funktioniert nicht oder das ist gerade kacke oder wegen dem Ereignis fühle ich mich doof, aber was ist denn noch alles da? Ich habe dazu eine Geschichte, die bringe ich kurz, und zwar bringe ich die immer an dieser Stelle, wenn ich das veranschaulichen möchte. Wenn dich eine Mücke sticht, eine garstige Stadtmücke, die übelst biestig jucken, und man will die ganze Zeit kratzen und man weiß, wenn man kratzt, wird es ein Blutauguss. Im schlimmsten Fall wird das ein dicker Flatschen und man kratzt sich blutig und man hält sich halt ewig fokussiert, konzentriert an diesem Mückenstich auf. Anstatt vielleicht nach diesem Stich direkt den ganzen Fokus auf die gesunde Haut zu legen, die nicht juckt. Darf man mal ausprobieren. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Und so ähnlich ist es, glaube ich, mit allem. Also kann man Dinge abmildern. Ja? Es verschwindet ja nicht. Der Mückenstich bleibt, der geht trotzdem in seine Heilung, der Körper setzt sich damit auseinander. Aber ich habe da nicht Alarm.
Mir kam gerade das Bild, wo richte ich meinen Scheinwerfer hin? Und vielleicht brauchst du einfach manchmal eine kleine Korrektur. Das ist das andere, wie du sagst. Manchmal sehe ich das noch im Augenwinkel und es hat auch noch sein Licht, aber da gibt es noch etwas anderes.
Ja.
Ich würde jetzt zu der Frage kommen, die mein Gast zuvor gestellt hat. Und das ist die Frage, worauf warst du zuletzt wirklich stolz?
Da muss ich echt schwer atmen. mal überlegen. Ich kann Stolz nicht so wirklich greifen. Kann man das mal definieren?
Das also, darfst du für dich definieren, wie das für dich passt.
Ah ja, das ist ja natürlich praktisch.
Das ist total praktisch.
Okay, also ich habe mich das letzte Mal sehr gefreut, als ein Tag viele positive Überraschungen hatte für mich, die mir wiedergespiegelt haben, dass viele Entscheidungen davor in meiner Vergangenheit die richtigen waren. Und das war so etwas, wo ich wieder gemerkt habe, so ach schön, du kannst schon auch einfach dir selber gegenüber mehr Gelassenheit an den Tag bringen, denn du machst es ja eigentlich ganz gut. Und das war etwas, was mich sehr ausgeglichen gemacht hat und auch ein bisschen übermütig an dem Tag mit guter Laune. Das war ganz schön und ich würde sagen, das ist so etwas, was vielleicht zu der Frage passt. Mhm. Ansonsten bin ich sehr oft stolz darauf zu sehen, wie Menschen Entwicklungen machen für sich selbst. Also ich bin eher so das Lager, ich hoffe, wir machen es alle. Ich hoffe, jeder schafft es. Jeder kommt am Ziel an. Also ich bin nicht so der, ich finde das okay, ja, wenn alle nebeneinander am Ziel stehen oder in der Front oder so. Das ist gut.
Und nichtsdestotrotz darfst du ja auch, also aus meiner Perspektive gesprochen, stolz auf deine persönliche Entwicklung sein.
Ja, ja, das bin ich schon. Also eher, das spiegelt sich ja bei mir eher in so einer Zufriedenheit als Stolz. Ja? Also ich bin dann eher so, denke mir so, puh, geil, guck mal, wie schön das jetzt hast. Ne? So früher immer der ganze Stress, oder wir hatten ja eben die Thematik mit der Kindheit, ja, also immer dieses so, stell dir mal vor, jemand würde jetzt sagen, steh auf, zieh dich um, mach dich fertig, verhalte dich. So was bin ich dankbar dafür, dass ich einfach sagen kann, ey, ich mach das, was ich will. So. Ja. Ja, also das ist so eher das. Und ich fange dann nicht mit Stolz an, sondern eher so mit, yeah, cool, hast du geschafft. Sowas. Das wäre ja dann Stolz wiederum. Ne? Ja. Stolz für mich immer so Stolz und Vorurteile direkt. Dieses so nicht von seiner Position wegrücken wollen. Und
ach, mittlerweile habe ich irgendwie Stolz auch so ein bisschen mein Leben einziehen lassen, sich das zu erlauben. Weil ich finde, Stolz sein bestärkt einen auch so innerlich. Ich darf stolz sein auf mich, auf das, was ich schaffe, oder stolz darauf sein, dass ich jetzt vielleicht diesen besonderen Moment würdigen kann, dass ich das gelernt habe, wie auch immer. Und ich finde, das ist so auch so eine innere Kraft geworden, auch mal stolz zu sein.
Ich glaube, das geht alles mit so in den inneren Selbstwert, den man da für sich bildet und bestimmt. Und der ist für mich eher so geprägt durch so Eigenschaften wie, ich bin flexibel weiterhin, ja, also ich bin weiterhin so wendig, dass ich mich neuen Möglichkeiten öffnen kann, ich bin nicht stagniert. Auch solche Sachen achte ich eher so. Oder ich bin freier und habe mehr Frieden gefunden, weniger Drama. Also all diese Dinge sind so Sachen, die ich da so in mein Wertesystem packe und wo ich auch weiß, das kann ich gut vertreten für mich, dass ich das erreicht habe.
Jetzt bist du an der Reihe, meinem nächsten Gast eine Frage stellen zu dürfen.
Das hättest du mir mal vorher sagen können. Auf sowas brauchst du Vorbereitungszeit von 4 Wochen.
Ja, aber ich mag es ja, wenn die Menschen so aus der Kalten heraus reagieren müssen. Deswegen sind die Fragen vorher nicht bekannt. Deswegen ist auch die Frage vorher nicht bekannt, weil dann ist es ja besonders authentisch. Ja. Und du hast ja gesagt, ganz am Anfang, na im Moment, wer bin ich denn im Moment? Das hätte ja nicht gepasst, wenn du vorher die Frage gewusst hättest.
Nee, stimmt ja.
Hättest du gesagt, stimmt. Nee, ich überlege mir vorher keine Frage, die muss dann aus dem Moment kommen.
Das macht ja auch dieses ganze Gespräch so spannend. Ne?
Ja.
Ich habe eine Frage.
Schön.
Und zwar ist meine Frage, wo kannst du wirklich sein?
Schön. Ja. Ich würde ja fast schon die zwei Worte wirklich und sein einmal dick und unterstrichen. Aber das ist meine Interpretation.
Kannst du ja dann mit deinem nächsten Gast drüber sprechen.
Ja, welche Worte springen dich an?
Kannst du auch mittendrin die Frage stellen und daraus auch nochmal ein Roundabout machen.
Absolut.
Ja.
Bevor ich jetzt zur letzten Frage komme, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Es war zwischendrin, finde ich, ein sehr philosophisches Gespräch. Und ich danke dir aber auch für die Einblicke, die du mir gewährt hast, für dein Vertrauen. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Vielen lieben Dank.
Schön, ich habe mich auch wohl gefühlt, mit dir zu sprechen.
Das freut mich. Dann kommen wir zur letzten Frage. Das ist die Frage, mit der wir begonnen haben. Wer bist du?
Ja, vielleicht, wenn man das jetzt gleich dann nochmal alles anhört, also ich dann später, habe ich darauf vielleicht nochmal was Konkreteres, aber ich würde tatsächlich bei meiner Antwort von eben bleiben. Es ist immer abhängig davon, wer fragt.